0284.
Ja, es ist Montag, kurz nach 16 Uhr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Klaus Strobel. Ja, und heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, das beinahe ein bisschen einem anderen großen Thema weichen musste, denn es jährt sich ja zum 100. Male der Erste Weltkrieg und da ging ein bisschen unter, dass einer der großen deutschen Demokraten und Politiker, nämlich Willy Brandt, am 18.12.1913 geboren, also letztes Jahr auch seinen 100. Geburtstag gefeiert hätte. Ja, und diesem Willy Brandt hat man jetzt eine Ausstellung gewidmet, die in Ulm, in Hamburg und Berlin stattfindet. Und ja, wer kann für so eine Ausstellung besser prädestiniert sein und sprechen? Die Ausstellung findet im Stadthaus in Ulm statt, als die Leiterin des Stadthauses, nämlich Carla Nierath, die heute hier Gast bei uns im Studio ist. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, hallo.
Und wie gesagt, wir wollen uns eine Stunde heute mit Willy Brandt beschäftigen, mit dem Menschen Willy Brandt, mit dem Politiker Willy Brandt und natürlich ein bisschen ja, das Auflockern mit Musik, wo wir uns den einzelnen Zeiträumen versuchen anzupassen. Ja, Willy Brandt, geboren 18.12.1913 in Lübeck. Also ich habe einige meiner Bekannten gefragt, wo ist denn Willy Brandt geboren? Und die meiste Aussage war in Nordrhein-Westfalen. Kein Mensch kam auf Lübeck. Aber es ist so. Ja, er wurde geboren als Herbert Ernst Karl Frahm. Und was in damaliger Zeit ja, auch nicht ganz so einfach war, er wurde unehelich geboren. Papa ist ein John Heinrich Müller, ein Lehrer aus Hamburg, der mit seiner Mama nicht verheiratet war und ja, mit dem Willy Brandt auch kaum Kontakt hatte. Willy Brandt ist bei seinem Stiefgroßvater Ludwig Frahm aufgewachsen, den er dann nachher auch liebevoll Papa nannte. Jetzt gleich die erste Frage an die Carla Nierath. Uneheliches Kind, keinen Vater, ein bisschen gestörtes Elternhaus. Kann das auf die spätere, ja, wie soll ich sagen, Persönlichkeitsbild Willy Brandt etwas abgefärbt haben?
Das ist jetzt eine gute Frage an mich zu stellen. Das ist ja ganz interessant, sich zu überlegen, warum ist ein Mensch, wie er ist? Was ist Prägung? Was ist Erziehung? Was ist genetische Veranlagung? Da streiten sich die Wissenschaften drüber. Das weiß ich natürlich auch nicht. Aber so nach unserer normalen Lebenserfahrung würde ich schon sagen, dass so die ersten 5 oder 10 Lebensjahre die Umgebung, in der man aufwächst, schon mitprägend für die Persönlichkeit sind. Und wir müssen uns ja klar machen, dass, ich meine, der ist 1913 geboren, noch vor dem, da war ja noch Kaiser Wilhelm der Chef in Deutschland. Das heißt, das war ja eine Zeit, in der eine uneheliche Geburt, das war ja ein Makel, das war ja, da hat man nicht gesagt, ach Gott, das arme Kind hat keinen Vater, sondern das war, da war man sofort im gesellschaftlichen Abseits. Das konnte man auch nicht vertuschen. Das war ja keine adlige oder großbürgerliche Familie, wo es dann da schon bestimmte Verhaltensnormen oder Tricks gab, um mit so einer Situation umzugehen oder wo dann die Tochter zur Entbindung in irgendein Kloster geschickt wurde oder ins Ausland, sondern das war ja Arbeiterklasse, das. Da hatte man keine Chance, aus so einer Situation zu flüchten. Die Mutter von Willy Brandt musste das durchstehen, also auch gesellschaftlich. Und er ist sicherlich als Junge, ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht in der Schule von seinen Mitschülern zu spüren bekommen hat, dass er ein uneheliches Kind ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht eine absolut prägende Rolle in seiner Jugend gespielt hat und für seine Persönlichkeitsentwicklung wichtig war.
Ja, er hat ja die Schule auch in Lübeck besucht, und zwar das Johanneum, und dort hat er 32 das Abitur gemacht. Ja, seine Jugendzeit fiel ja mit in die Weimarer Republik hinein, und Willy Brandt hat sich sehr, oder damals noch Herbert Ernst Karl Frahm, muss man ja sagen, da hieß er ja noch nicht Willy Brandt, hat sich sehr früh politisch interessiert und ist auch ab 1929 Mitglied der Sozialistischen Arbeiterjugend, SAJ, geworden, deren Förderer war Julius Leber, der Herausgeber der Lübecker Volksboten. Und dort war Willy Brandt Frahm journalistisch tätig. Und die Schule, die hat dann auch etwas drunter gelitten, aber naja.
Das muss kein Schaden sein, wenn die Schule mal drunter leidet, dass man sich überlegt, was es noch alles gibt im Leben.
Richtig, dann ist er ja 1930 in die SPD eingetreten, war aber dort nicht glücklich und ist 31 wieder ausgetreten. Mhm. Und dann in die Sozialistische Arbeiterpartei Deutschland, SAPD, eingetreten. Und diese Partei wurde 1933 durch die NSDAP verboten. Ja, und die SAPD mit Willy Brandt ging in den Untergrund. Mhm. Und er sollte ja dann irgendwann ein Führungsmitglied nach Norwegen bringen. Das hat nicht funktioniert. Dieses Führungsmitglied, der Paul Fröhlich, wurde verhaftet, und an seiner Stelle ging Brandt nach Oslo. Und das war so der erste Kontakt, den er mit Norwegen dann hatte. Mhm. Und ja, zu der Zeit nahm er dann auch den Namen Willy Brandt mit an.
Der hat sich den Namen selber gegeben, ne, im Exil.
Genau.
Und hat dann auch bei irgendeiner Gelegenheit gesagt, es war sein Nom de Guerre, sein Deckname, sein Kriegsname. Und er hat sich aber mit diesem Namen selber aus der Taufe gehoben. Das ist so ganz typisch, glaube ich, für ihn. Und auch hat vielleicht auch schon zu tun mit diesem Aufwachsen ohne Vater und hin und her geschoben zwischen verschiedenen Großeltern, Nachbarn und so. Dass er schon als 16-Jähriger sich entschlossen hat, in eine Partei einzutreten. Ich meine, als 16-Jähriger, das ist schon, finde ich, sehr, sehr ungewöhnlich, weil er hat ja kein elterliches Vorbild gehabt. Er hat es ja aus eigener Überzeugung getan. Das finde ich schon erstaunlich. Und sich dann einen eigenen Namen zu geben und zu sagen, ich habe mich damit selber aus der Taufe gehoben und ich betrachte das als meinen legitimen Namen, das finde ich schon sehr bedeutend.
Ja, interessant war ja dann auch, dass er zunächst in Norwegen mal Geschichte studiert hat, aber keinen Abschluss gemacht hat, aber 1936 dann zu den Olympischen Spielen als Berichterstatter einer norwegischen Zeitung kam. Ja, also das sind Dinge, wo man sagen muss, hoppla, ganz den Kontakt zu Deutschland hat er nicht verloren, aber er war eigentlich... Ja,
ich meine, und das mit 1936 zur Olympiade nach Berlin zu fahren und da zu berichten, das hat er ja auch wieder unter einem Decknamen getan. Gunnar Gasland hat er sich da genannt und hat sich als norwegischer Journalist ausgegeben. Das war ja extrem gefährlich, wenn das aufgeflogen wäre, dass er eigentlich ein Flüchtling aus Deutschland ist, der jetzt da zurückkommt. Das war hochgradig gefährlich, diese Situation. Aber er hat es trotzdem durchgezogen. Also ich finde das wirklich bewundernswert. Und zeigt aber auch, dass er schon immer eine sehr, sehr starke Bindung an Deutschland hatte und einfach Deutschland nie den Rücken gekehrt hat.
Ja, da kommen wir nachher noch mal drauf, wo zwar viele ihn nachher angegriffen haben, dass er Deutschland in Anführungszeichen den Rücken gekehrt hat oder... Aber über das Thema werden wir später noch mal ein bisschen reden. Ja, ich hatte vorher gesagt, wir wollen versuchen, diese Zeitabschnitte auch ein bisschen musikalisch zu unterlegen. Und wer war in den 30er Jahren in Deutschland einer der ganz großen Stars? Zara Leander. Und von der hören wir jetzt das erste Lied. Und dann machen wir weiter mit Willy Brandt in den Ende 30er, Anfang 40er Jahre. Ja, die Zara Leander, der große Star in den 30er Jahren. Ja, Willy Brandt, wir haben es vorher gehört, hat schon einigen Mut gezeigt, als er über die Olympischen Spiele in Deutschland berichtete. Und er zeigte auch Mut 1937, denn da war er norwegischer Berichterstatter im Spanischen Bürgerkrieg. 1938 wurde er von den Nazis als Deutscher ausgebürgert. Das heißt, er hatte die deutsche Staatsbürgerschaft damit verloren und nahm dann 1940 die norwegische Staatsbürgerschaft an. Und 1940, als die Deutschen Norwegen besetzten, kam er kurz in deutsche Kriegsgefangenschaft. War aber Gott sei Dank nicht von langer Dauer und er lebte dann bis Kriegsende in Stockholm. Ja, das war also die Zeit des Zweiten Weltkriegs und nach Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 kam er dann als Korrespondent skandinavischer Zeitungen zurück nach Deutschland und berichtete unter anderem über die Nürnberger Prozesse. Dubioserweise dann 1948 bekam er wiederum die deutsche Staatsbürgerschaft und zwar von der schleswig-holsteinischen Landesregierung. Auch ein Punkt, den ich auch nicht wusste, den ich gelesen habe. Also ich denke, wenn ich da jemanden frage, wer hat 1948 Willy Brandt die deutsche Staatsbürgerschaft wiedergegeben, das werden wir wahrscheinlich die wenigsten beantworten können. Also es war die schleswig-holsteinische Landesregierung. Ja, und 1949 war dann offiziell die Anerkennung seines Namens Willy Brandt durch das Polizeipräsidium in Berlin. Damit war die Geschichte Frahm erledigt und Willy Brandt in seinem Namen und in Deutschland wieder etabliert. Und damit beginnt auch die politische Karriere in Deutschland. Und zwar schon 1949 als Berliner SPD-Abgeordneter war er im ersten Deutschen Bundestag vertreten, ja, und wurde dann auch wiedergewählt. Er saß also auch im zweiten Bundestag von 1953 bis 1957.
Was ich vielleicht noch ganz interessant finde, was wir vielleicht noch mal extra dazu sagen sollten, um uns das auch noch mal klar zu machen. Er hatte ja inzwischen geheiratet, eine Norwegerin, hatte ein Kind da, eine Tochter, Ninja, ja. Die war schon 7 Jahre alt, als er zurückgegangen ist nach Deutschland. Er hat sich, wie Sie schon gesagt haben, mit dem Nürnberger Kriegsverbrecherprozess auseinandergesetzt als Korrespondent. Hat natürlich aber sich da schon sehr rein vertieft in diese Frage, was ist eigentlich Deutsch? Was ist mit dem Begriff Schuld? Er hat zum Beispiel den Begriff Kollektivschuld total abgelehnt, hat gesagt, das kann es nicht geben, eine Kollektivschuld. Aber, gleich ein großes Aber, Verantwortung haben alle Deutschen für das, was passiert ist. Nicht Schuld, aber Verantwortung. Und das hat er dann auch seiner kleinen, damals 7-jährigen Tochter erklärt. Es gibt auch einen Brief, den er ihr geschrieben hat, den sie aufbewahrt hat, der bekannt ist. Den hat er vielleicht schon an die zukünftige erwachsene Tochter geschrieben, ich weiß es nicht. Und hat ihr gesagt, ich muss zurückgehen nach Deutschland. Ich muss helfen, das wieder gut zu machen, was Deutschland Schlimmes getan hat. Also, dass seine Familie, sein Kind, der hat zu seiner Tochter aus der ersten Ehe immer ein enges, liebevolles Verhältnis gehabt. Vor dem Hintergrund muss man sich überlegen, was hat es für ihn bedeutet, diese Tochter zurückzulassen, weil er das Gefühl hatte, er muss nach Deutschland und muss sich an der Wiedergutmachung oder an der Übernahme der Verantwortung, die Deutschland jetzt hat, beteiligen. Das finde ich schon ganz erstaunlich, diese Entscheidung.
Ja, das ist richtig. Er war ja 41 bis 48 mit Carlotta Thorkildsen verheiratet. Und wie gesagt, aus dieser Ehe stammt die Tochter Ninja. Und von 48 bis 80 war er mit Ruth Brandt verheiratet und aus dieser Ehe gingen dann die Söhne Peter, Lars und Matthias hervor. Und er hat dann noch einmal geheiratet 1983 und war bis zu seinem Tode zusammen mit Brigitte Seebacher. Ja, das ist richtig. Willy Brandt hat immer wieder betont, er war zwar im Ausland während der Kriegszeit, aber im Herzen ist er immer ein Deutscher geblieben. Und das hat ihm vielleicht auch ein bisschen geholfen. Und viele seiner politischen Gegner, die das immer wieder aufbrachten mit der Zeit, ja, was will er denn, der war ja gar nicht da in dieser schlimmen Zeit, konnte er dann doch ein bisschen Kontra geben, indem er sagte, aber als es dann wieder zum Aufbau ging, da bin ich nicht weggeblieben, bis hier in Deutschland wieder Ruhe war, sondern ich war ein Mann mit der ersten Stunde. Ja, und nach dem Krieg, das ist jetzt die Überleitung zu unserem nächsten Musiktitel, war ja dann Deutschland besetzt von den Siegermächten. Und es kam dann auch durch die Amerikaner ein bisschen ein anderer Musikstil hier in Deutschland zum Tragen. Und kurz nach dem Krieg war eine Band weltweit erfolgreich und die Musik hat dann auch in Deutschland Anhänger gefunden. Und diese Band oder Orchester, das war Glenn Miller. Glenn Miller ist bei einem Flug irgendwo vermisst, nie mehr aufgetaucht, wahrscheinlich also abgestürzt. Aber seine Musik lebt weiter und einer der bekanntesten Titel ist In the Mood. Und das soll unser musikalisches Ereignis sein für Ende der 90er, Anfang der 50er Jahre. Der Musikkenner ist natürlich gleich aufgefallen, das war nicht In the Mood, sondern Caribbean Clipper. Aber jetzt kommt In the Mood, das wohl bekannteste Stück von Glenn Miller. Glenn Miller, In the Mood. Ja, im Oktober 57 schlug dann die große Stunde von Willy Brandt. Mit 86 Jahren, 10 Nein-Stimmen, wurde er zum regierenden Bürgermeister von Berlin als Nachfolger des verstorbenen Otto Suhr gewählt. Das war natürlich schon der erste Meilenstein in seiner politischen Karriere, regierender Bürgermeister von Berlin. Und dann ab 1.11.57, ein Jahr lang sogar turnusmäßig, Bundesratspräsident, also eines der höchsten Ämter hier in der Bundesrepublik Deutschland. Ja, und dass die Berliner mit ihrem Regierenden zufrieden waren, das zeigt die Wahlen 1958 und 1963, denn da wurde Willy Brandt wiedergewählt. Und in diese Zeit fielen die zweiten Berliner Krise 1958 und der Mauerbau 1961. Tiefgreifende Ereignisse. A von Berlin und B natürlich im Leben von Willy Brandt. Die zweite Berlin-Krise. Damals drohte der russische Ministerpräsident Khrushchev, dass er der DDR die Kontrolle über die Verbindungswege von Westdeutschland nach Berlin übertragen würde und damit Berlin isolieren würde. Willy Brandt hat sich dem vehement entgegengestellt und dank seines festen Willens und seiner Liebe zu Berlin haben dann auch die Westalliierten diesen Khrushchev damals Widerstand geleistet und dem nicht zugestimmt. Diese Entschiedenheit von Willy Brandt hat ihm doch damals ein hohes politisches Ansehen verschafft. Ja, und so kam, was kommen musste, als er dann 1961 Spitzenkandidat der SPD wurde und in die Bundestagswahl zog gegen keinen geringen anderen als den damaligen Bundeskanzler Konrad Adenauer. Mhm. Und ich glaube, Kala Nirat, hier beginnt wohl auch die Ausstellung mit den Fotografien. Ab dieser Zeit, so die Zeit Bundeskanzler und Bundestagswahlen, da greift unsere Ausstellung hier im Ulmer Stadthaus.
Ja, wobei man wirklich dazu sagen muss, dass es keine, also die Bilder, die Fotos der Ausstellung gehen in etwa von der ersten Kanzlerkandidatur bis zu seinem Rücktritt 1974, beziehungsweise noch ein bisschen weiter. Aber es ist definitiv keine chronologische oder keine biografische Ausstellung. Es ist keine Ausstellung, die auch, sie erzählt auch nicht den politischen Lebensweg in dieser Zeit nach, überhaupt nicht, sondern sie zieht nur in Anführungszeichen Blitzlichter aus seinem politischen Leben und aus vermeintlich persönlichen Situationen hervor und macht, wie soll ich sagen, Türen auf. Also man kann sich anhand einzelner Situationen oder einzelner Ereignisse oder Konstellationen auf Fotos oder auch Inszenierungen von Fotos, kann man sich in eine Ecke des Lebens von Willy Brandt einklinken und dann da in die Tiefe gehen. Es ist also eine Ausstellung, die sich tatsächlich darum dreht, wie, was vermitteln Bilder für Botschaften, wie arbeiten Bilder an dem Image eines Mannes, wie manipulativ sind Bilder, was erzählen Bilder und was erzählen sie vielleicht nicht. Das ist das Thema der Ausstellung. Deswegen, es hätten auch Bilder aus seiner Zeit als regierender Bürgermeister von Berlin dabei sein können. Das hat jetzt also keinen konzeptionellen Grund, warum die Ausstellung vor allem die Zeit als Kanzlerkandidat bis zu seinem Rücktritt als Bundeskanzler einfängt. Das ist einfach, man muss ja irgendwo einen Rahmen setzen, sonst wäre es zu kunterbunt durchmischt gewesen.
Das ist richtig. Und wie gesagt, wenn man diese Bilder heute sieht, diese Ausstellung, und weiß dann, was ist nachher passiert, dann sieht man die Bilder wahrscheinlich auch ganz anders, als man es vielleicht damals gesehen hat.
Ich glaube es auch. Ich glaube, dass wir heute immer aus dem Rückblick die Bilder interpretieren. Wir sehen Gemütsbewegungen in seiner Mimik und sagen, ja, da war er sauer, da war er enttäuscht, da war er erleichtert, da war er verärgert. Aber wir sagen das immer aus dem Wissen derer heraus, die wissen, was danach passiert ist. Genau. Deswegen, das ist eine ganz interessante Frage. Wie hätten wir die Bilder wahrgenommen, wenn wir nicht gewusst hätten, wie die Geschichte weitergeht?
Ja, da kommen wir nachher nochmal drauf auf die einzelnen Bilder. Ja. 61, wie gesagt, während des Wahlkampfes zum Bundestag kam der Bau der Mauer dazwischen am 13.8. Und wiederum hat Brandt seine große Liebe zu Berlin damit zum Ausdruck gebracht, dass er seinen Wahlkampf unterbrochen hat, zurück nach Berlin gegangen ist. Er hat dann damals auch Kennedy um Unterstützung gebeten, musste aber von dem anhören, dass er eine baldige Wiedervereinigung vergessen könne und dass er sich eben den Realitäten anpassen müssen.
Da war er sehr enttäuscht. Ja. Der Kennedy hat ihm einfach eine Lektion in Realpolitik erteilt, muss man sagen. Da war er schon sehr enttäuscht. Diese Rückkehr nach Berlin und zu sehen, wie die russischen Soldaten den Stacheldraht ausrollen, um den Mauerbau vorzubereiten am Brandenburger Tor, da hat er später in seinen Erinnerungen geschrieben, das war das erste Mal in meinem ganzen Leben, und ich meine, wir müssen uns überlegen, sein Leben bis dahin, was er schon alles mitgemacht hat, welche emotionalen Hoch- und Tieffahrten er schon hinter sich hatte, vaterlos, Parteieintritt, Flucht auf dem Fischkutter nach Norwegen, Exilant, unter Tarnnamen hochgefährlich in Deutschland auf der Olympiade rumgesprungen und im spanischen Bürgerkrieg. Also was der schon alles hinter sich hatte, ist ja mehr als andere Leute in zwei Leben durchmachen. Und dann aber trotzdem sagt er, das war das erste Mal 1961, dass ich so richtig ohnmächtigen Zorn gespürt habe. Das muss ein extrem einschneidendes Ereignis für ihn gewesen sein. Da zu stehen, das anzusehen, die ganzen Berliner gucken zu ihm mit fragenden Gesichtern so und was jetzt? Und er steht da und kann nichts machen, muss da zusehen. Und ich glaube, aus der Verzweiflung heraus, oder was heißt, ich glaube, aus dieser Verzweiflung heraus hat er einfach John F. Kennedy um Hilfe gebeten und ist dann auch noch abgeschmettert worden. Wie furchtbar.
Ja, obwohl er war eigentlich ein Fan von John F. Kennedy.
Ja, natürlich, klar. Ja.
Und desto schlimmer muss es für ihn gewesen sein.
Wenn er nicht ein Fan von ihm gewesen wäre, hätte er wahrscheinlich auch diesen Schritt sich gar nicht getraut. Aber also es muss für ihn wie eine doppelte Ohrfeige gewesen sein, da abgeschmettert zu werden. Ne? Wir müssen noch dran denken, da war ja schon sein erster, als regierender Bürgermeister von Berlin, das ist er ja 57 geworden. Berlin war ja von den Besatzungsmächten kontrolliert. Das heißt, er musste natürlich auch als regierender Bürgermeister von Berlin einen Antrittsbesuch in den USA machen. Und da hat man ihm in New York noch eine Konfetti-Parade ausgerichtet. Also er ist mit großem Pomp durch New York empfangen und gefahren worden. Die Menschen haben ihm zugejubelt. Also der hatte schon Grund, sich ein bisschen mehr Hoffnung zu machen, dass ihm John F. Kennedy helfen würde. Ne?
Mhm. Ja, da musste er eben die bittere Realität anerkennen. Bevor wir jetzt auf den Wahlkampf 61 kommen und ein bisschen so mit dem Thema Adenauer und Brandt konfrontiert werden, die nächste Musik. Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre war eine Fernsehsendung in Deutschland Kult. Und der Musiktitel war wahrscheinlich jedem bekannt, jeder konnte mitsingen oder mit pfeifen oder je nachdem, wie er gerade lustig drauf war. Ja, was war der große Renner? Komischerweise eine Western-Sendung, deren Titel und der Titel auch vom Lied Bonanza. Ja, und dass Willy Brandt nicht nur bei seinen Berlinern beliebt war, sondern auch in der Bundesrepublik ein angesehener Politiker war, das zeigte das Wahlergebnis von 1961, denn die SPD errang einen Stimmenzuwachs von 4,4%, während die CDU ca. 4,5% Verluste hatte. Brandt unterstützte dann eine Allparteienregierung oder eine große Koalition, aber Adenauer entschied sich für die Koalition mit der FDP und Brandt war also, was die Bundespolitik anbelangt, zunächst mal außen vor. Ja.
Es gibt zu diesem Wahlabend, wenn ich da mal gerade ganz kurz auf unsere Ausstellung schwenken darf, eigentlich eine ganz interessante kleine Fotoserie, eine ganz frühe, vermeintliche, muss ich sagen, Home-Story. Also er wurde da gezeigt, wie er diesen Sonntag, diesen Wahlsonntag verbracht hat. Und er war natürlich mordsmäßig aufgeregt und wollte Bundeskanzler werden. Und es war Wahl. Und er muss jetzt halt irgendwie diesen Sonntag hinter sich bringen. Und es gibt Fotos, die ihn beim Frühstück mit der Familie auf der heimischen Terrasse zeigen. Oder wie er den Nachmittag verbringt mit seinen Söhnen im Ruderboot. Und die Fotos von Max Scheler übrigens bringen schon rüber, oder man meint es aus heutiger Sicht, dass die rüberbringen, dass ihm eigentlich alles lieber gewesen wäre, als diesen Tag mit seiner Familie zu verbringen. Ich glaube, das hat ihn so richtig, das konnte er eigentlich gar nicht brauchen. Aber man muss sich natürlich inszenieren, auch auf die Gefahr hin, dass man jetzt Bundeskanzler wird, muss man ja schon irgendwie jetzt an seinem Image ein bisschen feilen. Und das zeigen die Fotos ganz schön, wie belastend es eigentlich auch war.
Er wurde dann 1962 stellvertretender Parteivorsitzender der SPD und als 1964 der SPD-Vorsitzende Ollenhauer starb, ja, da wurde Willy Brandt Bundesvorsitzender der SPD und blieb das bis 1987. Mhm. 1965 trat er dann wieder an im Bundestagswahl, und zwar nicht gegen Adenauer, sondern gegen Erhard. Mhm. Und siehe da, er verlor wiederum.
Er verlor wieder, und es hat ihm so gereicht. Und er hat wirklich da gesagt, das war's jetzt, Leute, das war's. Ich kandidiere nicht mehr, ich habe die Schnauze voll. Ich glaube, ich gehe sogar wieder nach Norwegen. Mir reicht's. Auch seine Ehe hat damals bedenklich gewackelt. Also er hatte eigentlich die Nase so richtig voll. Es hat sich alles abgezeichnet, nur nicht, was dann später noch werden sollte.
Ja, das war 1965, und siehe da, 1966 tritt Erhard zurück. Mhm. Nachfolger wird ausgerechnet Kurt Georg Kiesinger, von dem jeder Mann wusste, dass er eine NSDAP- und Nazi-Vergangenheit hat, und der große Gegner, Willy Brandt, war plötzlich zusammen im Boot mit Kurt Georg Kiesinger.
Kurt Georg Kiesinger ist schon 1933, also ganz, ganz früh, unnötig früh, NSDAP-Mitglied geworden, eine ganz kleine NSDAP-Mitgliedsnummer, ist einer wirklich der ganz frühen Mitglieder. In dem Jahr, in dem Willy Brandt ins Exil gehen musste, ist Kurt Georg Kiesinger NSDAP-Mitglied geworden. Also diametral entgegengesetzte Biografie. Ne?
Und unter Kurt Georg Kiesinger wurde dann Brandt Außenminister und Vizekanzler. Ja, 1969 war es dann soweit. Gegen den Willen von Wehner und Helmut Schmidt, die hatten eigentlich eine große Koalition bevorzugt, hat sich Brandt durchgesetzt und hat gesagt, nein, ich koaliere mit der FDP. Und im Oktober 69, im Wahl zum Bundeskanzler, hat dann stimmlich gereicht, und er wurde Bundeskanzler. Also er hat sein großes Ziel erreicht. Und dann kommen natürlich auch wieder die Bilder verstärkt zum Vorschein und auch zum Ausdruck, wo dann zeigen, dass Willy Brandt eine neue Ostpolitik, einen Wandel durch Annäherung, wie er sagte, durchgeführt hat, und Politik der kleinen Schritte und Versöhnung mit dem Osten, was eigentlich völlig konträr zu den Vorgängern war.
Ja, wollte sich er hat sich dem Osten angenähert. Er hat immer gehofft, dass das Volk der DDR jetzt selbst für die Niederlage seines Regimes sorgen wird, wenn es eingeschlossen wird. Er hat immer gesagt, ein Volk kann das ja nicht akzeptieren, dass es eingeschlossen wird. Er hat da auch immer drauf gehofft, dass die es eines Tages rumreißen. Und für seine Politik hat er entschieden, ganz pragmatisch vorzugehen. Das, was für die Leute gut ist, das hat er gesucht, den ganz pragmatischen Weg. Und er hat gesagt, ich will damit kleine Risse in die Mauer bringen, kleine Risse reinbringen, bis sie eines Tages zusammenkracht.
Ja, und in diese Zeit fiel natürlich dann auch Studentenunruhe, die allgemeinen Unruhen in Deutschland, die sogenannten 68er. Ja, und in diese Zeit, nein, sogar ein bisschen vorher, kam dann die neue Musikwelle von England herübergeschwappt, wo, ich kann mich noch entsinnen, meine Eltern gesagt haben, jetzt ist es voll ganz passiert mit der deutschen Kultur, jetzt spielen sie nur noch verrückte Musik und die Pilzköpfe und Ade, deutsches Kulturgut. Aber es ließ sich nicht aufhalten, und einer der ganz, ganz Großen war natürlich die Beatles, und von denen hören wir jetzt Love Me Do, und dann geht's weiter mit Willy Brandt in den Ende 60er, Anfang 70er Jahre. Die Beatles mit Love Me Do. Ja. Im Rahmen seiner Öffnung nach Osten und Ostpolitik kam es dann am 7.12.1970 zu dem denkwürdigen Kniefall in Warschau. Am Mahnmal des Ghettoaufstandes von 1943. Und viele sagen, diese damalige Geste hat mehr bewegt als x Gespräche.
Ich glaube das auch. Ich glaube, dieses Bild, das er da geschaffen hat mit diesem Kniefall, es gibt übrigens, jetzt nochmal aus der Fotografie-Ecke erzählt, nicht das Bild. Es gibt den Kniefall, der ist aus allen möglichen Perspektiven aufgenommen worden von massenhaft Fotografen, die da drumherum standen. Es gibt also nicht das eine Bild, aber es gibt diese Geste. Und die hat sich in die ganze Welt transportiert. Den Kniefall von Willy Brandt, das ist wirklich so eine Bildikone des 20. Jahrhunderts weltweit. Die kennt jeder. Und mit dieser Geste hat er erneut bewiesen, was er für ein unfassbares Gespür hatte für Situationen, für den richtigen Moment, die richtige Geste, den richtigen Gesichtsausdruck oder den richtigen Tonfall in einem bestimmten Moment, da hat er eine traumwandlerische Sicherheit gehabt. Und so war das auch mit dem Kniefall. Und jetzt im Rückblick betrachtet verwundert es nicht, dass ihm direkt den Weg zum Friedensnobelpreis 1971 geebnet hat. Er hat da das eines der großen Bilder des 20. Jahrhunderts geschaffen, mit diesem auf die Knie gehen vor den Opfern des Nationalsozialismus, vor den jüdischen Opfern des Nationalsozialismus.
Ja, viele sagen ja, das war die symbolische Einleitung der Entspannungspolitik. Ja. Und es gab ja dann in diesem Jahr noch die Ostverträge mit Polen und der Sowjetunion und den Grundlagenvertrag mit der DDR. Und 1970 war natürlich eines, was man nicht vergessen darf im Leben von Willy Brandt, das Treffen mit der DDR-Führung in Erfurt.
Ja, genau.
Ja, und da war ja natürlich High Life in allen Gassen in der DDR und die Bevölkerung, die brach in Riesenjubel aus und das selbst also der DDR-Führung da ganz komisch zumute hatte.
Ja, die Leute in Erfurt, also diese Tagung, dieses erste deutsch-deutsche Gipfeltreffen. Willy Brandt hat damit die DDR ja anerkannt auf Augenhöhe, ist nach Erfurt gereist, um sich mit Willy Stoph zu treffen im Hotel Erfurter Hof. Und unten vor dem Hotel standen die Bürger von Erfurt und haben Willy Willy gerufen. Und er ging dann ans Fenster. Die Massen haben gejubelt und haben die Barrikaden, die Sicherheitsabsperrungen runtergetreten vor lauter Euphorie. Und eine Frau in einer Führung neulich, die ich im Stadthaus gemacht habe, war da damals dabei und hat bestätigt, dass es wirklich so gewesen sei. Und da seitdem ist auch dieser Name Willy einfach ein Mythos. Also durch diese Willy-Willy-Rufe, das war unfassbar. Und es war ja gar nicht, es war das auch nur die Geste, dieser Besuch in Erfurt. Es war ja nicht, dass jetzt ein besonderes Abkommen, eine besondere politische Entscheidung getroffen worden wäre. Es wird immer irgendwas entschieden. Aber es kam im Wesentlichen auf die Geste an, auf den Fakt, dass er überhaupt in die DDR gereist ist zu einem Staatsbesuch auf Augenhöhe. Das war die ganz große Errungenschaft, die ganz große Geste, ja.
Ja, da hat er also auch schon vieles getan und Willy Stoph, der war wahrscheinlich dann etwas konsterniert, denn der heißt ja auch Willy.
Vielleicht ja, hat er gedacht, die Leute schreiben für ihn Leute Willy. Meinen mich, aber
dem war wohl nicht so.
Ja, dem war wohl nicht so.
Ja, und dann gab es 1972 das Misstrauensvotum im Bundestag durch Rainer Barzel der CDU. Und ja, zwei Stimmen fehlten damals Barzel. Und hätte die gehabt, dann wäre Willy Brandt nicht mehr Bundeskanzler gewesen. Und man sagt, die beiden Abweichler aus der CDU und CSU wären angeblich von der DDR bestochen worden.
Ja, von der Stasi bezahlt worden. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Es ist so eins der, das ist auch übrigens ganz typisch Willy Brandt, diese Geheimnisse, die es um ihn gibt, diese unergründbaren Geheimnisse wie dieses. Auch das macht seine Biografie zu sowas ganz Besonderem, Mythischen fast.
Ja, damit war natürlich die Vertrauensfrage, konnte nicht positiv beantwortet werden und das Parlament wurde durch Bundespräsident Heinemann aufgelöst. Mhm. Es gab Neuwahlen und siehe da, die SPD wurde stärkste Partei mit 45,8%.
Gigantischer
Ein Ergebnis,
Sieg,
von dem sie heute träumen.
Undenkbar heute.
Ja. Mhm. Gut, Willy Brandt blieb Bundeskanzler, ging dann 1973 als erster deutscher Bundeskanzler nach Israel. Mhm. Und die Hoffnungen und Erwartungen, die von Israel an ihn gedacht und gerichtet waren, die konnte oder wollte er nicht ganz erfüllen. Man war ja damals schon Israel und Ägypten kurz vor dem Yom Kippur-Krieg und
Israel hätte gerne gesehen. Golda Meir, die israelische Ministerpräsidentin, hat sich erhofft, dass Willy Brandt eine Art Friedenstaube sein könnte zwischen ihr und Ägypten. Aber er hat diesen Auftrag, wenn man mal so sagen soll, diesen moralischen Auftrag nicht angenommen. Und in der Tat kam es dann zu dem sogenannten Yom Kippur-Krieg, zum Angriff Ägyptens und Israels auf Ägyptens und Syriens auf Israel im Oktober 1973. Ja.
Was man auch sagen muss, in der Zeit, als Willy Brandt Bundeskanzler war, ja, natürlich jeder deutsche Bundeskanzler war im Pflichtbesuch in Amerika. Damals war noch Nixon Präsident und Nixon und Brandt nach.
Nixon hat von Brandt überhaupt nichts gehalten und hat angeblich mal gesagt, oje, wenn das Deutschlands Hoffnung sein soll, dann hat Deutschland wirklich nicht viel Hoffnung. Ja. Also Nixon hat ja auch schon immer Kurt Georg Kiesinger zu irgendwas gratuliert, bevor eine Wahl entschieden war. Also Nixon und Brandt, es ging gar nicht gut.
Dafür ging es umso besser mit dem russischen Präsidenten, mit Brezhnev. Ja. Und ja, da können Sie ein bisschen was dazu sagen, als 1974 Willy Brandt wegen der sogenannten Guillaume-Affäre zurückgetreten ist.
Ja, Willy Brandt und Brezhnev, das soll eigentlich so eine Art Männerfreundschaft gewesen sein, wobei Brezhnev der Ältere, der Väterliche, der am längeren Hebel war und auch irgendwie der Beschützer, ich meine klar. Willy Brandt ist dann im Mai 1974 als Bundeskanzler zurückgetreten, weil in seinem unmittelbaren Umfeld ein DDR-Spion aufgeflogen ist, Günther Guillaume. Willy Brandt hat schon länger gewusst, die Regierungsmannschaft hat schon länger gewusst, dass da ein Spion ist, aber man hat nichts unternommen. Ich weiß nicht, warum nicht. Man hat es einfach laufen lassen. Und Willy Brandt hat dann einen Moment genutzt, zu sagen, so jetzt, ich übernehme die politische Verantwortung, ich trete zurück. Und sein Umfeld hat gesagt, sie brauchen nicht zurückzutreten, das ist gar nicht nötig, weil es ist nicht ein Fall, wo man eine politische Verantwortung übernehmen muss. Und Brezhnev sagt, man sei ausgerastet in Moskau und hätte getobt und war sauer auf die DDR und sagt, wie können die dem Willy Brandt einen Spion auf den Hals setzen? Verdammt nochmal, das ist mein Freund und sowas macht man nicht. Und ich rufe den an, der soll bleiben. Aber Willy Brandt hat auch diese Kontaktaufnahmeversuche von Brezhnev überhaupt nicht mehr an sich rankommen lassen. Also er wollte diese politische Karriere beenden
an dem Punkt. Ja, vielleicht war er auch ein bisschen zermürbt. Mit den SPD-Fraktionsvorsitzenden Wehner konnte er auch nicht gut. Helmut Schmidt war auch nicht unbedingt sein Freund. Ich kann mir also vorstellen, dass einfach, wie man so schön sagt, Willy Brandt die Schnauze voll hatte.
Und sagte,
jetzt habe ich einen guten Grund und einen guten Abgang, ohne dass ich großen Gesichtsverlust habe. Schluss, Ende, aus.
Ja.
Ja, und auch da sieht man Bilder in ihrer Ausstellung, wo Willy Brandt mit Wehner zusammensitzt. Und wenn man das jetzt so weiß, dass die beiden sich absolut nicht verstanden haben, dann sieht man in dem Bild das einfach ganz anders, dass der eine ein bisschen nach rechts und der andere nach links guckt. Das heißt, sie haben keinen Augenkontakt, die schauen aneinander vorbei.
Ja, und Willy Brandt sei angeblich zutiefst verletzt gewesen, weil Herbert Wehner, sein Parteifreund und somit großer Feind, persönlicher Feind, einen Strauß roter Rosen in die Luft gehalten hat, als Willy Brandt seinen Rücktritt verkündet hat in der Fraktion. Und Herbert Wehner sagt, Willy, wir lieben dich, und hat diesen Rosenstrauß in die Höhe gehalten. Und den Rosenstrauß sieht man auch auf dem Foto bei uns, wie er zwischen den beiden Männern liegt. Und Willy Brandt hat danach gesagt, das ist die größte Scheinheiligkeit, die mir je einer angetan hat. Und das sieht man, meine ich, ihm schon an, diese tiefe Verletzung und Kränkung.
Ja, er tritt zurück als Bundeskanzler, bleibt aber SPD-Vorsitzender und hat dann noch verschiedene politischen Ehrenämter, Präsident Sozialistischer Internationale, Mitglied des Europaparlaments bis 83, hat 78 seinen ersten Herzinfarkt, ja, und muss dann ein bisschen zurücktreten, macht diverse Besuche noch im Ausland, unter anderem bei Fidel Castro, besucht Honecker in Ost-Berlin und tritt 1987 als Parteivorsitzender der SPD zurück, weil angeblich seine Nominierung von Margarete Mathiapoulos als Parteisprecherin abgelehnt wurde. Mhm. Ich denke, auch ein willkommener Anlass für ihn zu sagen, nee, jetzt mag ich nicht
das
mehr, weil
so
es
ist
eigentlich
ja.
kein Grund zu sagen, deshalb ja. darf ich das ja. ja. Parteiamt von mir. Er bleibt Ehrenvorsitzender der SPD auf Lebenszeit. Er ist im ersten gesamtdeutschen Bundestag 1990 vertreten und eröffnet diese Sitzung als Alterspräsident, und auf seine Initiative hin wird auch unter anderem, also nicht nur durch ihn allein, aber auch auf seine Initiative hin, der Regierungsumzug von Bonn nach Berlin durchgeführt. Das ist dann der sogenannte Hauptstadtbeschluss, und 1991 erkrankt er dann an einem Darmtumor, wird operiert, und 1992 zieht er sich ganz zurück in sein Haus nach Unkel, wo er dann auch stirbt.
Ja, und Rudolf Augstein, der Herausgeber, der Chefredakteur des Spiegel, hat damals gesagt über Willy Brandt: Kein Mann hat nach 1940 so viel für Deutschland getan wie er. Und ich finde, das sollten wir erstmal setzen lassen, diesen Satz.
Das lassen wir einfach jetzt so stehen, weil unsere